Auch Hologepard sieht die größte Gefahr bei einer Weltumsegelung nicht, wie man vielleicht denken könnte, in Stürmen oder Unwettern.
Ich habe auch, als mich nach der ersten Weltumsegelung öfter mal die Journalisten gefragt haben, wovor hatten sie am meisten Angst? Und die haben nun alle darauf gewartet, dass ich sage, vor einem schweren Sturm. Nein, ich habe immer gesagt, vor Menschen. Vor anderen Menschen habe ich die größte Angst.
Damit meint der Weltumsegler nicht nur Angriffe oder Piraterie. Menschen können auch durch ihre Unerfahrenheit an Bord zur Bedrohung werden. Dadurch, dass sie Fehler begehen oder sich selbst überschätzen. So wie Magellan.
So sehr Magellans Männer auch bitten und betteln und egal, was sie dem Häuptling von Matan an Schätzen anbieten, er rückt die Leiche Magellans nicht heraus. Dieses Denkmal seines Sieges liefert er niemals aus, lässt er sie wissen. Da könnten sie sich auf den Kopf stellen. Die Spanier wissen nicht, was sie tun sollen. Hilflos und ratlos zucken sie mit den Schultern. Mit offenen Mündern starren die Einwohner der Philippinen die Männer an, die ihnen am Vortag noch wie unbesiegbare Götter vorkamen. Was für Hampelmänner!
Der König von Subo mit all seinen Untertanen hat bei diesem jämmerlichen Schauspiel drei Dinge unmissverständlich verstanden. Die Spanier sind keineswegs unbesiegbar. Ihr Gott ist den alten Inselgöttern keineswegs überlegen. Es passiert keineswegs etwas Schreckliches, wenn man sich dem spanischen König nicht unterwirft. Schlussfolgerung? Es macht keineswegs Sinn, Christ zu sein, das Kreuz auf dem hohen Hügel anzubeten und dem spanischen König Abgaben zu leisten. Sie vertreiben die Spanier mit entschlossenem Kriegsgeschrei und mit gut gezielten Giftpfeilen von der Insel. Viele der überraschten Matrosen überleben den Tag nicht. Hals über Kopf segelt die Flotte ab.
Als wir uns ein Stück von der Küste entfernt hatten, sahen wir, dass das Kreuz, das wir auf dem Hügel errichtet hatten, von den Insulanern in Stücke geschlagen worden war.
Alles, was Magellan erreicht hat, ist nach seinem Tod null und nichtig. Seine einst so stolze Flotte ist kaum noch in der Lage, die Richtung zu halten. Es sind nicht mehr genug Matrosen am Leben, um alle drei Schiffe zu manövrieren. Der neue Anführer der ersten Weltumsegelung, Cavallo, lässt daher die Konzeption in Brand setzen und versenkt das gute Schiff im Meer. Jetzt sind nur noch die Victoria und die Trinidad übrig. Ohne Magellan geraten diese beiden Schiffe nun auf einen irren Schlingerkurs. Der neue Kapitän hat einen miserablen Charakter und ist als Navigator eine Null. Ein halbes Jahr kreuzen sie völlig orientierungslos durch den Pazifik, ohne auf die Molukkeninseln zu stoßen. Die Männer müssen wieder hungern. Cavallo lässt daher vorbeiziehende Schiffe überfallen, wird zum Pirat. Die Disziplin an Bord lässt sehr zu wünschen übrig. Und wenn sie auf eine neue Insel treffen, benimmt der Anführer sich den Ureinwohnern gegenüber wie ein Barbar. Die Matrosen trauern Magellans zuverlässiger Führung hinterher. Wieder einmal befiehlt der verkommene Cavallo, eine vorbeiziehende Barke zu überfallen. Unter den Gefangenen, die sie machen, befindet sich zu ihrem großen Glück ein Mann von den Gewürzinseln. Und der führt nun Magellans kopflos gewordene Flotte wieder auf den rechten Kurs. Endlich, am 6. November 1522, sichtet die Besatzung die Molukkeninseln, um deren Willen sie ursprünglich von Spaniern aus aufgebrochen waren und von denen Magellan sein Leben lang geträumt hatte.
Da dankten wir alle Gott und feuerten eine Salve aus all unseren Geschützen ab. Die Gewürze waren die Veranlassung, diese unbekannte neue Welt zu suchen, und nur ihrethalben setzten wir uns so vielen Gefahren aus. 27 Monate, weniger 2 Tage, fuhren wir auf unbekannten Meeren.
Und auf einmal ist alles gut. Sie werden vom König der Molukken fürstlich empfangen. Der König hatte vor langer Zeit einen Traum gehabt, dass Fremde auf fremdartigen Booten seine Inseln ansteuern würden. Viele Monate lang hat er nachts den Mond beobachtet und daraus ersehen, dass sein Traum eines Tages Wirklichkeit wird. Tag für Tag ist er an den Strand gegangen und hat nach den Fremden Ausschau gehalten. Jetzt sind sie da.
Er bat uns, an Land zu gehen und dort wie in unseren eigenen Häusern zu leben.
Einfach himmlisch ist es für Piga Vetta und die anderen Weltumsegler auf den Gewürzinseln. Sie feiern glanzvolle Feste und lassen es sich gut gehen. Täglich, außer sonntags, tauschen sie ihren Plunder gegen exotische Vögel, gegen Gold und Silber und vor allem gegen wertvolle Gewürze.
Es gibt außer Gewürznelken Ingwer, Reis, Kokosnüsse, Feigen, Mandeln, die weit größer sind als unsere, süße und saure Granatäpfel, Zuckerrohr, Melonen, Gurken, Kürbisse und andere schmackhafte Früchte und Kokos- und Sesamöl.
Es dauert nicht lange, da haben sie ein Vermögen zusammengetauscht. Der König der Molukkeninseln hat sie zudem noch reich beschenkt. Sie haben neben anderen wertvollen Geschenken für den spanischen König Kolibris erhalten. Solche Vögel hat man in Spanien noch nie gesehen. Es wird Zeit, heimzufahren. Der Weg von den Molukken nach Spanien ist ihnen bekannt. Der zuverlässige Monsunwind wird sie nach Hause pusten. Nur noch die Victoria, zu deren Besatzung auch Antonio Pigafetta gehört, ist in der Lage, sich auf den Heimweg zu machen. Die Trinidad bleibt mit 50 Matrosen zurück. Sie hat ein riesiges Leck und ist nicht mehr seetüchtig.
Die beiden Schiffe nahmen voneinander Abschied, indem sie die Kanonen sprechen ließen. Schließlich schieden wir mit vielen Tränen und Umarmungen voneinander.
Von Magellans Flotte ist jetzt also nur noch ein einziges Schiff übrig geblieben. Ob es die Victoria bis in die Heimat schafft, ist plötzlich mehr als ungewiss. Der Kapitän Juan Sebastian del Cano hat nämlich von einem Portugiesen, den es auf die Gewürzinseln verschlagen hat, erfahren, dass der portugiesische König all seinen Flotten den Befehl erteilt hat, nach Magellans Schiffen Ausschau zu halten und sie, falls sie gesichtet werden, sofort zu versenken. Er will sich durch Magellans Fahrt nicht die Vorherrschaft auf den Weltmeeren nehmen lassen. Wenn Magellan die Durchfahrt gefunden hat, dann darf dieses Wissen, wo genau sie sich befindet, keineswegs bis an den spanischen Königshof gelangen. Dieses Wissen beansprucht der Portugiesenkönig für sich, denn es bedeutet Macht. Und war Magellan nicht schließlich Portugiese?
Jedem einzelnen Matrosen, der in portugiesische Hände gerät, droht unmissverständlich der Tod. Dem Kapitän der Victoria, Del Cano, muss es also gelingen, mit seinem wurmstichigen, völlig mit Gewürzsäcken überladenen, behäbigen Pott den Portugiesen auszuweichen. Das ist so gut wie unmöglich, denn die Portugiesen sind überall. In jedem Hafen geben sie den Ton an, überall kontrollieren ihre Karavellen die Küsten. Das heißt, die Victoria darf auf ihrer Fahrt um die halbe Erde herum, außer auf der Insel Timor, keinen einzigen Hafen mehr ansteuern. Sie muss, ohne auch nur ein einziges Mal Vorräte aufzustocken und Frischwasser an Bord zu nehmen, durch den gesamten Indischen Ozean manövrieren, das Kap der Guten Hoffnung umfahren, schließlich an der Westküste Afrikas nach Norden, immerzu nach Norden, bis nach Spanien fahren. Auch heute, mit modernen Schiffen, wäre das eine ungeheure Leistung.
Vor allem darf die Victoria den Küsten nicht zu nahe kommen. Wochenlang sehen die Seeleute nur Himmel und Meer. Meer und Himmel. Himmel und Meer, sonst nichts. Eintönig vergehen die Tage.